Ja, das ist immer so die erste Frage, wie geht es euch? Ich weiß, man sagt heute, dir geht's gut, wie geht's mir? Oft ist diese Frage nicht ernst gemeint. Aber ich will Sie jetzt wirklich fragen, wie geht es Ihnen? Mit welcher Stimmung, mit welcher Erfahrung, mit welchem Gefühl kamen Sie hierher? Wie haben Sie sich heute Morgen beim Frühstück gefühlt, beim Aufstehen? Sind Sie mit einer freudigen Erwartung hierher gekommen, in die Gemeinde, in den Gottesdienst? Oder war es einfach, naja, heute ist Sonntag, ich gehe in den Gottesdienst? Das ist nicht die schlechteste Gewohnheit. Es gibt viel dümmere. Aber war die Erwartung auf das Wiedersehen? Es gehört ja nicht nur der Gottesdienst dazu. Man trifft ja auch einander und bequatscht einander. Das ist ja auch schön, das Wiedersehen mit den Geschwistern, die vielleicht eine Woche oder vielleicht noch länger, für diejenigen, die erst wieder frisch angereist sind, war. Die meisten von uns sind oder waren mal verheiratet. Ja, wie ist es da in der Partnerschaft? Wie erging es da, jedem Einzelnen von euch? Oder ist auch da einfach nur die Routine des Alltags eingetreten? Oder ist es noch so richtig romantisch, wie als man sich verlobte oder beim ersten Mal, beim ersten Kurs? Es gibt ja bei allem so etwas wie den Zauber des Anfangs, des Neuen. Und oft verliert sich das mit der Zeit. Aber Anfänge in unserem Leben spielen ja immer eine große Rolle. Und ich will das verdeutlichen an verschiedenen Situationen. Meine Ehe zum Beispiel. Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Küsse ich bekommen habe in meiner Ehe oder gegeben habe. Es ist ja immer gegenseitig, hoffentlich. Ich habe ausgerechnet, dass ich wahrscheinlich etwa mindestens 35 Küsse erhalten habe in unserer Ehe. Wahrscheinlich noch mehr, aber Hand aufs Herz. Ich erinnere mich nicht an jeden. Einzelne mag ich mich vielleicht erinnern, eben den ersten Kuss, die erste Begebenheit. Manche waren vielleicht mehr gewohnheitsmäßig. Tschüss, ich gehe jetzt. Und dann war es erledigt. Statt Händeschütteln mit einem Fremden. Ich möchte am liebsten Sie fragen, aber das kann ja jeder für sich selbst beantworten. Erinnern Sie sich noch an den Kuss von heute Morgen? Diejenigen, die verheiratet sind, natürlich. Ja, wie war das so? Die ersten Schmetterlinge im Bauch, die ersten Erfahrungen, die erste Liebe, die ersten Begegnungen. Aber gilt das nur für Verheiratete? Sicher haben die schöne Erinnerung, zum Beispiel die Geburt des Kindes. Naja, die Frau hatte Schmerzen, aber für mich war es eindrücklich, obwohl ich vielleicht mehr gelitten habe. Das erste Mal, wenn es Mama sagt oder Papa, die ersten Schritte. Ich weiß, wie meine Schwägerin sich so gefreut hat über ihre Nichten, als sie sich zuerst mal sie umarmten und entgegengelaufen sind, weil sie keine eigenen Kinder hatte. Aber auch jeder von uns ist mal das erste Mal zur Schule gegangen. Wie war das? Ein bisschen Angst? Unsicherheit? In Deutschland habe ich den Brauch mit der Schultüte kennengelernt. Stolz, da, ich bin jetzt auch dabei. Ich gehöre jetzt zu den Großen. Ich gehe in die Schule. Vielleicht war es das erste Auto. Endlich selbstständig. Nicht immer Kollegen und Kolleginnen fragen müssen. Nicht immer gucken, wann fährt der Bus und die Bahn. Neue Freiheit. Zuerst die Vorfreude, bevor man es hat, und hoffentlich auch nachher noch mit dem Fahrzeug Freude. So gibt es viele Wendepunkte in unserem Leben. Mir ist etwas aufgefallen. Bei Besuchen zu Hause, bei älteren Menschen, aber nicht nur bei älteren. Da steht oft auf dem Buffet, auf dem Sideboard oder sogar schon im Flur, an der Wand hängt es, irgendein Bilder von den Kindern, von der Trauung, von irgendwelchen Anlässen. Warum macht man das eigentlich? Ist doch schon längst vergangen. Warum soll ich ein Hochzeitsbild, das ist jetzt nicht meines, gebe ich zu, und warum soll ich ein Hochzeitsbild stehen haben, das über 40 Jahre alt ist? Warum? Vielleicht, weil es uns immer wieder an den Anfang erinnert. Immer wieder daran erinnert, das war wichtig. Für manchen von uns, also mir wichtig ist, wenn ich manchmal in Akten rumblättere, dann stoße ich immer wieder auf die Bescheinigung meiner Taufe, die ich als Erwachsener damals hatte. Das war für mich wichtig, weil es zeigt mir, es hat angefangen, so wie bei der Ehe. Ich kann noch so Streit haben mit meiner Frau, aber wenn ich dann drauf schaue, ich bin verheiratet, ob ich Lust habe oder nicht, weil ich habe einen Trauschein. So ist es wichtig, sich immer wieder zu erinnern. Und wie ist das dann im Alltag? Da kommen die Aufgaben, die Pflichten, die Routine. Man muss sich um die Arbeit kümmern, man muss die Steuererklärung machen, man muss den Garten pflegen und man muss und tut. Und plötzlich fällt vieles in die Routine des Alltags. Manches wird dann so selbstverständlich, dass man es kaum noch wahrnimmt. Und die schöne Romantik der ersten Tage, die ist schon längst irgendwo auf der Strecke geblieben. Dabei ist Routine und Gewohnheit gar nicht nur schlecht, denn es kann uns auch was geben. Zum Beispiel Ruhe, Sicherheit, Vertrautheit. Ich weiß ganz genau, um das muss ich mich nicht kümmern, der andere macht es. Und der Kollegen in der Firma und der Freunden und in der Familie. Ich weiß, ich kann mich auf den anderen verlassen. Ich war häufig lange Zeit im Ausland unterwegs. Da war es gut zu wissen, zu Hause ist jemand, der sich um alles andere bis zum Papierkram manchmal kümmert. So können solche Selbstverständlichkeiten auch ganz gut werden. Aber wie ist es eigentlich mit der Bibel? Die Bibel vergleicht doch das Verhältnis von Jesus und der Gemeinde, von Gott und dem Glaubenden, immer wieder mit demjenigen von Braut und Bräutigam. Ich möchte jetzt nicht all die Bibelstellen lesen, aber ich werde sie aufführen, damit diejenigen, die jetzt nicht hier sind, sondern nur die Aufnahmen hören, es selbst noch nachschlagen können. So wird zum Beispiel in Jesaja 49, 18 davon gesprochen, 61, 10, 62, 5, nur um ein paar alttestamentliche Stellen. Aber auch Jesus im Neuen Testament, in Markus 9, 15, und der Seher Johannes dann in der Offenbarung in den letzten zwei Kapiteln kommt immer wieder auf das Bild von Braut und Bräutigam. Ja, ich habe gesagt, vom Zauber des Anfangs. So ist es manchmal doch auch mit dem Glauben. Am Anfang hat man plötzlich das neue Leben entdeckt. Und nach 20 Jahren ist es gewohnt. Fast selbstverständlich. Vielleicht merken Sie jetzt, dass ich eigentlich eine Dreierreihe bewusst gemacht habe. Vor drei Wochen vom Kreuz des Kreuzes, von der Vergebung, der Gnade. Dann das letzte Mal bewusst von der Schrift, von der Bibel. Und jetzt möchte ich ganz bewusst über unsere Glaubensbeziehung reden. Und dazu komme ich auf den Anfang der ersten Gemeinde. In der Apostelgeschichte 2, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Das war der Anfang nach Pfingsten. Das war das Neue. Und da war was ganz neu entstanden. Was waren die Merkmale? Sie verharrten in der Lehre, in den Schriften und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und den Gebeten. Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Sie hatten alles gemeinsam und sie verkauften sogar die Güter und verteilten sie untereinander. Sie brachen zu Hause das Brot, also auch in der Familie wurde mal Abendmahl gefeiert, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Also beim normalen Essen wurde Gott gedankt, und zwar nicht formal, von Herzen. Sie lobten Gott und hatten Gunst bei ganzem Volk, also nicht nur unter den Gläubigen. Das sind doch die Merkmale einer begeisternden und begeisterten Gemeinde. Und zwar im richtigen Sinn, begeistert. Von Gottes Geist durchdrungen und andere werden dadurch angesprochen. So wie es in einer Bibelstelle heißt, und wenn sie in die Versammlung der Glauben, der Brüder kommen, dann fallen sie vor ihr Angesicht. Also merken, dass etwas Besonderes da ist. Wie gesagt, so war es im Anfang. Aber lesen wir doch weiter in der Bibel. Wie war es nachher, später? Waren sie immer noch so? Wir wissen, dass später sogar Geld gesammelt werden mussten, weil die Gemeinde in Jerusalem verarmt war. Sie hatten eben erwartet, dass Jesus innerhalb der nächsten Zeit wiederkommt. Und jetzt zögerte sich das hinaus. Was genau die Hintergründe waren, warum sie verarmt sind, wissen wir nicht genau. Aber man kann sagen, die ersten Gemeinden waren nach einiger Zeit desillusioniert. Kann das nachlesen im 1. Thessalonicher Brief, im 4. Kapitel, im 2. Petrusbrief, im 3. Kapitel. Da merkt man, sie hatten nicht mehr diese euphorischen Gefühle. Sie waren ernüchtert. Manche Gemeinden waren auch müde geworden. Besonders in der Offenbarung, in den Sendschreiben wird das deutlich und den Gemeinden auch vor Augen gehalten. Aber schon vorher im Epheserbrief lesen wir daraus im 3. Kapitel, auch im 12. Kapitel vom Hebräerbrief. Sie hatten auch so eine gewisse Routine. Ihr haltet die gottesdienstlichen Veranstaltungen alles, aber es ist einfach so, weil ihr so macht. Hat man ja schon immer so gemacht. Schon sehr früh lagen sie in der Gefahr, sich den Zeitgeist anzupassen. Das sehen wir im 12. Kapitel vom Römerbrief, wo davor gewarnt wird. Dann musste Paulus auch sie ermahnen, weil sie so eigene Lehren entwickelte. Man hat plötzlich so irgendeine Sicht, die betont man besonders oder anders. Dann gab es Gruppierung, da gab es dann die berühmteste Gruppierung, war die Fangemeinde, würde man sagen, des Apollos. Und Paulus sagt, nee, nicht des Paulus, nicht des Apollos. Er sagt sogar, ich weiß nicht mal, wen ich überhaupt getauft habe. Also er zieht sich ganz bewusst zurück. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott und menschlich, wie auch wir sind, gab es Streit, es gab Neid. Auch dazu musste im Jakobusbrief ermahnt werden, im dritten Kapitel oder im zweiten Kapitel vom ersten Petrusbrief, der Gemeinde, Mann dort von Petrus. Und zuletzt kam die Not. Ich habe es schon erwähnt, in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Äußere Not, aber auch innere Not. Was kann man tun, wenn es nicht mehr rund läuft, wie jetzt damals in Jerusalem oder in Korinth oder in Ephesus? Es ist interessant, kaum eine Gemeinde, wo es bildet eine Ausnahme. Es scheint leider dazu zu gehören. Das Erste, was wir machen können, um wieder zu diesem lebendigen Glauben zu kommen, ist doch investieren. Es geht hier nicht in erster Linie ums Geld. Das können Bankzocker machen. Nein, es geht um mehr. Denn was bei Menschen und Häusern doch selbstverständlich ist, sollte auch in der christlichen Gemeinde bei Menschen und unseren Beziehungen gelten. Wer glaubt, einmal zu heiraten und dann ewig den Himmel voller Geigen zu haben, der hat Ehe nicht verstanden. Oder Freundschaft, die lebt nicht davon, dass man einmal sagt, wir sind Freunde oder Blutsbrüder oder Blutschwestern und dann ist immer alles bleibt so. Es heißt dann jeweils in der Welt, ja, wir haben uns aus den Augen verloren und so weiter und so fort. Häuser und Maschinen, die warten wir. Ab mit dem Auto gehen wir zu, wie sagt die Inspektion und so weiter und so fort. Weil wir genau wissen, wenn wir es nicht pflegen, dann geht es früher oder später kaputt. Und genauso ist es doch mit unseren Beziehungen. Ja, ich behaupte, ja sogar mit unserem Glaubensleben gilt das. Ich kann mich nicht mehr mit Gott auseinandersetzen, nicht mehr mit ihm im Gespräch sein, nicht mehr in seinem Wort zu forschen und meinen, ich wäre dann immer noch im Glauben stark oder verwurzelt und in Krisen hätte ich Hilfe. Ich möchte das an einem einfachen Beispiel erklären. Manche von Ihnen kennen wahrscheinlich diese Liebe ist Zeichnungen. Das gibt es ja als Büchlein, als Karten, als Cartoon-Reihe und so weiter. Das erste Bild, das gezeichnet wurde von Kim Kasari, das hat sie gezeichnet für ihren damaligen Verlobten und Freund Roberto. Sie wollte ihre Beziehung vertiefen und verbessern und begann überall hin so Zettelchen zu kleben mit so Zeichnungen. Und es hat tatsächlich auch gewirkt. Ihr späterer Mann Roberto war so davon angetan, dass er dann diese Zeichnungen heimlich an die Los Angeles Times schickte. Und die haben sie dann auch am Valentinstag 1970 veröffentlicht. Ob das dann die Beziehung gefördert hat, weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber was man daraus lernen kann, es braucht nicht viel. Manchmal sind es kleine Dinge, die in unseren privaten Beziehungen schon helfen. Zum Beispiel hatte ich kürzlich in meinem Kühlschrank eine Flasche Rivella. Das ist ein Schweizer Getränk, das man fast nirgendwo kriegt, außer in der Schweiz. Meine Frau hat es hineingestellt im Kühlschrank, weil sie hat rausgekriegt, dass es einen Ort auch in Spanien gibt, wo man das beziehen kann. Sie selbst trinkt keinen Schluck, sie kriegt es nicht runter. Und ich liebe es. Und sie hat es gekauft und das war schon wieder eine kleine Botschaft. Du bist mir wichtig, ich denke an dich. So ganz viele kleine Dinge. Es reicht vielleicht einmal ein SMS zu schicken. Tut mir leid, ich komme später. Aber warum nur dann? Man könnte ja auch sagen, du schön, dass du heute Morgen schon da hell wach warst und das Frühstück schon bereit, als ich aufgestanden bin. Es gibt tausend Möglichkeiten. Und ich kann Ihnen garantieren, Sie werden staunen, was das bewirkt. Bei der Kim Kasari hat das unheimliche Auswirkungen gehabt. Oder warum nicht mal einen Brief schreiben? Meine Frau und ich telefonieren viel und quatschen, wenn ich nicht da bin oder sie nicht da ist. Wir schreiben uns immer wieder mal SMS oder E-Mails. Aber kürzlich, nicht am Valentinstag, erhielt ich einen ganz normalen, altmodischen, handgeschriebenen Brief. Das hat was ausgelöst. Da war ich, hätte ich fast gesagt, wieder neu verliebt in die eigene Frau. Ist ja nicht schlecht, wenn es die eigene ist. Merken Sie, es braucht nicht viel, weder Geld noch Vermögen noch sonst irgendetwas. Was kann ich das jetzt auf die Gemeinde übertragen? Was hilft denn meinem Glaubensleben und dem Gemeindeleben, wieder zu dieser ersten Liebe zu kommen? Kann das wirklich mit der zwischenmenschlichen Beziehung verglichen werden? Wir lesen die Apostelgeschichte, wir lesen das Pfingstereignis und sehen, da war eine gewaltige Macht durch Gottes Geist bewirkt. Und die gleichen Leute waren nachher ein Stück weit am Boden zerstört. Wie gesagt, Gott bezeichnet unsere Liebe mit diesem Bild eines Brautpaares. Immer wieder Christus als Braut und Bräutigam, Gemeinde zusammen. Und es gibt auch ganz praktische und einfach zu praktizierenden Hilfen für so etwas wie wieder ein, schon wieder ein neuhochdeutsches Wort, Reset, Neustart in unserem Glaubensleben zu bringen, wenn wir schon in der Routine machen. Das erste ist, sich erinnern. Sich erinnern, wie war das, als ich zum Glauben kam? Wie war das, als ich dieses oder jenes erlebt habe? Im Privatleben haben viele von uns Fotoalben von Ferien, von der Familie, von Reisen und so weiter. Was geschieht eigentlich, wenn Sie so ein Fotoalbum hervornehmen? Ich hatte diese Woche einen Besuch gemacht und da hat er so sein altes Foto, ein Fotoalbum herausgenommen. Für mich war es ein bisschen schwierig, weil ich all seine Reisen durch Spanien abhören musste. Aber ich merkte, wie der ältere Herr aufgelebt ist. Und er schmeckte und hörte sozusagen die Geräusche, die da und dort waren, als er jene Orte besucht habe. Und geht es uns nicht auch so? Da habe ich ein Foto vielleicht in einem Urlaub am See in den Bergen. Und dann höre ich fast das Wasser rauschen, das Plätschern des Baches. Der leise Wind, der von den Bergen runterkommt, und ich bin mittendrin. Oder ich sehe ein Bild von wo wir gemeinsam gegessen haben, und ich habe das Gefühl, ich schmeck's und sehe es. Deswegen erinnern. Aber es ist auch gut aufschreiben. Die Fotos sind ja nichts anderes als aufgeschrieben haben. Aufschreiben, was gut ist. Praktisches Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Kurz nach unserer Hochzeit wurde meine Frau mit schwerer offener Tuberkulose in der Klinik eingeliefert. Übrigens wäre es unser Hochzeitstag gewesen, wenn wir nicht aus Gründen, wir hatten eine Wohnung und dann wollten wir nur dann dort sein, wenn wir auch verheiratet wären, weil wir nicht wollten, dass dumm gequatscht wird, der Jugendarbeiter macht das und das. Deswegen hatten wir die Hochzeit vorverschoben und genau an unserem Hochzeitstag, also am Tag davor genauer gesagt, musste sie in die Höhenklinik mit Tuberkulose. Wir waren natürlich niedergeschlagen. Und da hat ein Freund, lieber Bruder, uns gesagt, weißt was, ich weiß auch keine Antwort, aber ich möchte euch Mut machen, setzt euch mal einfach hin und schreibt alles auf, für was ihr Gott danken könnt. Und ehrlich gesagt, am Anfang kamen so die Allgemeinplätze, dafür, dass wir erlöst sind und so weiter und so fort. Aber je länger wir nachdachten, miteinander, nicht jeder für sich, je mehr kam uns in den Sinn, ja und da haben wir das erlebt und dort jenes. Und am Schluss waren zwei A4-Seiten voll nur mit Stichworten. Und Und wissen Sie, was passiert war? Meine Frau war immer noch krank. Aber innen hatten wir eine ganz andere Stimmung, ganz neues Gottvertrauen gewonnen. So ein starkes Vertrauen, dass wir auch dann bewusst über uns beten lassen haben. Meine Frau glaubte an ein Wunder. Ich dachte, es heißt in der Bibel nur, dass es gut wird. Und tatsächlich ist es dann auch eingetroffen. Also, was hat Gott für mich getan? Ganz konkret, neben dem Allgemeinen. Was habe ich mit ihm erlebt? Und wenn ich das mal aufschreibe, kann wieder ganz neu mein Leben entfacht werden im Glauben. Das dritte ist Forschen. In der Apostelgeschichte schreibt Lukas, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, den Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener des Wortes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, also geforscht habe, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Forschen, nachforschen im eigenen Leben und vor allem auch in der Schrift. Manchmal ist es so, dass mich etwas nicht mehr interessiert. Aber dann ist es erst recht wichtig, dass ich mich dafür interessiere. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade dann, wenn ich nicht so motiviert war, die Bibel zu lesen oder in die Bibel zu forschen, wie ich vorhin befohlen oder anbefohlen habe, dass ich dann, wenn ich einfach ein bisschen stur bin und die Bibel nehme und beginne, dass ich dann immer mehr Spaß dran kriege. Und als ich verlobt war und im Ausland, da habe ich meiner Frau versprochen, ich schreibe jeden Tag einen Brief. Ich kann sagen, manchmal hatte ich wirklich keine Lust, abends todmüde noch einen Brief zu schreiben. Und die ersten 2, 3 Sätze gingen nicht so gut von der Feder. Aber je mehr ich begonnen habe zu schreiben, je mehr kam ich hinein und am Schluss waren es richtige Briefe. Und das sind Schätze für uns heute. Also wenn ich etwas nicht mehr so interessiert, ist es wichtig, dass ich mich dafür interessiere. Etwas weiteres ist Weitersagen. Wenn ich etwas immer nur für mich behalte, ja, dann kann es auch verloren gehen. Der Weitersagen, das heißt nämlich nichts anderes als Gott loben. Gott loben. Was machen Sie, wenn Sie einen ganz guten, ein Autoproblem haben zum Beispiel? Sie gehen zu einem Mechaniker, der kann es nicht lösen. Dann gehen Sie zum nächsten, der findet das Problem auf die Schnelle und löst das Problem. Sagen Sie dann im ganzen Dorf, ich lobe den Automechaniker so und so. Was machen Sie, wenn ein anderes Problem mit dem Auto hat? Du, ich kann dir sagen, der kann das machen. Ich sage den anderen, was der kann und was er getan hat. Und so sollen wir Gott loben, indem wir weitersagen, was Gottes Taten sind. Das lesen wir in der Bibel. Und das ist das, was Lukas gesagt hat. Er hat es erforscht und aufgeschrieben, damit es festgehalten ist. Vielleicht ist es auch mal gut, selbst aufzuschreiben, was alles ich mit Gott erlebt habe und es so weitergehen kann. Als ich noch in der Jugendarbeit war, gab es in der Schweiz so einen christlichen Gassenhauer, der hieß, warum geht es nicht als Einzelchrist? Es wurde auch übersetzt, aber in Deutschland hatte es nie Erfolg meines Wissens. Warum kann es alleine nicht gehen? Weil du alleine letztlich verloren bist und dir niemand helfen kann. Denn ein Christ braucht den anderen und der andere braucht dich. Und dann wird es wiederholt. Es ist also so wie mit einem Feuer. Ein Funke ein Funke zündet es an. Aber wenn nur der Funke da ist, dann verlöscht es ganz, ganz schnell wieder. Da müssen mehrere Scheite zusammenkommen. Und da kann es vielleicht sogar sein, dass eines am Rande liegt und ausbrennt. Dann schiebt man es wieder ein bisschen zusammen. Und so können sie sich gegenseitig Feuer geben. Es gibt eine Anekdote von einem Bischof, der in der heutigen Türkei unterwegs war bei schlechtem Wetter. Er hatte eine Sturmlaterne mit so einem Licht drin, so einem Öllicht drin. Und da kam plötzlich mitten im Sturm eine Frau und sagte, kannst du nicht kommen, um mir mein Feuer anzuzünden? Es ist ausgegangen, der Wind hat es ausgeblasen. Er wollte zuerst nicht. Doch irgendwie berührte es ihn dann doch, er ging hin und entfachte das Feuer. Danach ging er wieder weiter mit seiner Laterne. Und prompt kam ein Luftzug, das sein Licht ausgelöscht hat. Wie froh war er, konnte er dann zu seiner Schwester im Glauben gehen und dort sein Licht wieder anzünden. Ein Feuer allein geht nicht. Ein Funke reicht, um es anzuzünden, aber es braucht das Zusammensein, damit es Herz und Hände erwärmt. Also Quellen zur stetigen Erneuerung, ich hole es zusammen, sich erinnern, aufschreiben, festhalten, haben wir gesagt, nachforschen, weitersagen und in dem Sinn auch Gott die Ehre geben und Gott loben. Nicht um eine Show abzuziehen, ich habe dieses Wunder oder jenes erlebt. Das können ganz kleine Dinge sein. Ich habe einmal eine Frau gekannt, die war traurig, weil sie sagte, ich kann kein großes Wunder berichten. Nur, dass ich merkte, als ich Christ wurde, hatte ich in der Bibel gelesen und sie werden weiße Kleider tragen. Wenn die Schuld blutrot ist, wirst du wieder weiß. Und ich habe mir doch immer ein Brautkleid gewünscht. Und diese Frau, alleinstehend, hatte plötzlich dieses Bild. Ich gehöre zu Christus wie eine Braut. Bin schön geschmückt. Und in einer Evangelisation habe ich sie ermutigt, dann erzähl doch einfach das, was du erlebt hast. Und ich kann Ihnen sagen, das hat viel mehr Auswirkungen sehen gehabt, als so ganz gewaltige, manchmal mit christlichem Fischerlatein ausgeschmückte Zeugnisse. Schlicht und einfach. Und Gemeinschaft pflegen, gegenseitige Ermutigung, das haben wir fest. Und dann dürfen wir wissen, das hat eine Verheißung. Wie hieß es am Schluss? Wissen Sie noch, was der letzte Satz war von diesem Abschnitt aus Apostelgeschichte? Die Menschen fühlten sich angesprochen, weil alle haben die respektiert. Sie fühlten sich angesprochen von dieser Gemeinde und zur Gemeinde hingezogen. Sie gewannen Ansehen bei den Menschen und darum suchten viele Orientierung bei ihnen. Und dann beginnen Menschen, Jesus zu vertrauen. Es hat mal einer gesagt, glaubende, überzeugte Christen sind die erste Bibel, die die Menschen lesen. Und wie sagte es Jesus? Botschafter an Christi statt und ein Brief Christi sollen wir sein. Darum können wir dann am Schluss einfach sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und weil wir oft ein schlechtes Gedächtnis haben, ist es ganz gut, wenn wir es auch mal aufschreiben. Und dann ist die Verheißung, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Keine Angst, ich muss nicht mit 90 bei der Olympiade antreten. Aber innen darf ich jung und frisch sein. Und darum möchte ich Sie einladen, gleich ein Lied gemeinsam zu singen. Es ist ein Kanon, aber ich bin nicht gut im Dirigieren und auch nicht im Vorsingen. Aber vielleicht kennen Sie es und wir können es einfach gemeinsam mal so a cappella singen. Lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn. An der Not heißt spielen und so weiter, aber ich habe jetzt diese Übersetzung genommen. Wer ist mutig und gibt Ton an? Einfach loslegen. Lasst uns miteinander.
lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun, singen, beten, loben den Herrn. Singen, beten, loben den Herrn. Singen, beten, loben den Herrn.
Gleich miteinander, spielst du mit? Also, gut, okay, hab die Liednummer nicht aufgeschrieben. Naja, darum geht es. Lasst uns miteinander nicht alleine singen, beten, loben den Herrn und nicht vergessen, was er uns alles Gutes getan hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Gott uns in der Gemeinde, in unserem Glaubensleben, hier in Spanien, in Deutschland, in der Schweiz, ich weiß nicht, in China und wo sie auch alle herkommen, immer wieder in unseren Beziehungen die Frische und Freude des Anfangs erfahren. So wie Hermann Hesse in seinem Gedicht Die Stufen, daher stammt das Zitat, in jedem neuen Anfang liegt ein Zauber inne. Und das hat er, wenn ich sonst nicht immer einverstanden bin, ganz gut erfasst, auch im Glaubensleben. Gott möge uns das schenken. Amen.